In der Zeit nach jener ersten Brückensprengung, mit der man die große Reichsstraße nach Wien zerstört hatte, wurde der Willi, ein Müllerssohn, der bei uns und den Meyers Gärtner war, immer blasser, verstörter, ruheloser. Er war ein prächtiger Bursche, schlank, hochgewachsen, mit federnem, geschmeidigem Gang. Er machte seine Arbeit so geschickt und so fantasievoll, dass es eine Lust war, ihm zuzuschauen oder etwas Neues mit ihm zu planen. In den Tagen des missglückten Putschversuchs und der Dollfuß-Ermordung war er so verwirrt und niedergeschlagen, dass er einem nicht mehr ins Auge sehen konnte. Und eines Morgens war die Polizei da und verhaftete ihn als den Hauptschuldigen an der Brückensprengung. Jetzt ging es um seinen Kopf, denn auf Sprengstoffvergehen stand unter dem herrschenden Standrecht die Todesstrafe. Wir bangten alle um ihn, obwohl er ein Nazi war. Denn weshalb war er ein Nazi? Es war ziemlich einfach. Seine Braut war bei jenem Käser, der ein paar Dutzend Leute beschäftigte, angestellt. Der Käser war der lokale Führer und die Leute, die von ihm abhängig waren, mitsamt ihren Angehörigen, mussten ihm wohl oder übel Gefolgschaft leisten. So hatte es angefangen. Und unser Willi, der etwas fantastisch veranlagt war, mochte vom abenteuerlichen, verbotenen, vom Indianer- und Räuberspiel der illegalen Verschwörung gereizt und verlockt worden sein. Darin bestand ein großer Teil der Faszination auf die Jugend. Man redete ihnen den Kopf voll, was für Kämpfer, Helden, Volksbeglücker sie wären, und ließ auch gleich ein bisschen Drohung mit einfließen. Wer da nicht mitmache, der könne sich später wundern. Zunächst war es eher eine Spielerei. Es war ja ein Spaß, auf einem Berg ein Hakenkreuzfeuer abzubrennen und dann in einem Baumwipfel versteckt zuzuschauen, wie der Gendarm nach Spuren suchte. Die Jugend neigt natürlich immer zum Illegalen und manchmal hat sie damit auch recht. An den Ernstfall, an Mord und Gewalttat dachten die meisten nicht. Aber dann gab es kein Zurück mehr. Eines Tages kam der Befehl. In den Wochen, in denen der Willi auf seine Aburteilung wartete und jede Stunde mit einem sofort vollstreckbaren Todesurteil durch den Strang rechnen musste, bekam ich von ihm einen Brief, der meine kleine, genau gezeichnete Planskizze unseres Gartens beigefügt war. Er hatte kurz vor seiner Verhaftung eine neue unterirdische Wasserleitung zum Gemüsegarten angelegt und niemand außer ihm wusste, wo sie an- und abzustellen war. Das ließ ihm keine Ruhe, denn falls er sterben müsste, hätten wir unser Wasser nicht mehr regulieren können und beträchtlichen Schaden gehabt. Dass ich selbst einer der von den Nazis bestgehassten Leute war, dessen Stücke und Bücher im Reich verbannt und verbrannt worden waren, dass unser Haus auf der Liste derer stand, die im Fall eines Umsturzes zuerst gesprengt oder besetzt werden sollten, machte für sein kindlich-rechtliches Denken keinen Unterschied. Er musste nicht sterben. Er wurde zu langjährigem, schwerem Kerker begnadigt. Wir waren von Herzen froh darüber und ich schickte ihm manchmal Bücher in seine Haft. Zum Dank dafür malte er uns zu Weihnachten ein reizendes, primitives Bild von unserer Wiesmühle, das heute noch, da ich es nach dem Krieg wiederfand, in meinem Zimmer hängt. Später erfuhr ich, als ich schon aus Österreich hatte fliehen müssen, dass er in den Tagen des Anschlusses, durch den er freigekommen war, eine entfesselte Pöbelbande, die mein Haus, da sie meiner selbst nicht mehr habhaft werden konnten, zu plündern begann, mit der Pistole bedroht und von der Schwelle gejagt hat. Aber das war nun zu spät. Die Treue hatte ihren Sinn verloren und was er den Plünderern verwehrt hatte, besorgte die Gestapo. Rückblickend kann ich sagen, dass ich von den Menschen, mit denen man dort gelebt hat, keinerlei Enttäuschung erfuhr. Sie verhielten sich alles so, wie man es von ihnen erwarten durfte. Am besten hat das unsere gute Ederin, die Hausmeistersfrau, ausgedrückt, in deinem Brief, den sie mir dann in die Schweiz schickte. April ist, bald regnet's, bald scheint die Sonne, bald schneit's, wie das Wetter, so die Leid. Die vorher lästig waren, sahen jetzt erst recht lästig. Und die anständig waren, sahen jetzt noch anständiger. Damals aber, als wir das große Fest feierten, war jene ländliche Gemeinschaft, die im Grunde unzerstörbar ist, noch in voller Blüte. Es war nun ein halbes Jahr, bevor der Unstern über Deutschland aufging und im siebten Sommer, den ich in Hendorf erlebte, genau gesagt der Frauentag, das ist der 15. August des Jahres 1932. Schon längst hatten mich die Schützen, der älteste Verein im Dorf, dessen Präsident noch dazu unser hausmeisterlicher Totengräber war, geplagt, ich solle ihnen eine neue Fahne stiften. Denn die alte Hundertjährige, so ehrwürdig sie war, ging schon langsam in Fetzen. Man stellte mir die begehrenswertesten Vorteile in Aussicht, falls sich die Anschaffung einer neuen Fahne ermöglichte, so zum Beispiel, dass über meinem Grab 3 Ehrensalven geschossen würden. Aber ich kannte die Bauern und wusste, dass man ihnen nicht zu rasch nachgeben darf, besonders in Geldsachen, will man nicht ihren Respekt verlieren und als Trottel oder Verschwender gelten. Jetzt aber als eine Art von Opfergabe für 7 glückliche Jahre in diesem Ort entschloss ich mich, Ja zu sagen. Der Jubel war unbeschreiblich. Die Fahne wurde beim besten Fahnenmacher in Wien bestellt. Sie musste handgestickt sein, in den rot und weißen Landesfarben aus schwerer Seide, goldgesäumt und in der Mitte mit einem Bild der Landschaft verziert. Die Hauptsache aber war das Fest, auf das sich das ganze Dorf schon monatelang freute und dem es in den letzten Wochen geradezu entgegenfieberte. Es wurde in unendlichen Besprechungen und umständlichen Beratungen vorbereitet. Alles wurde bedacht, die Einladungen an die Nachbargemeinden, die Schmückung des Dorfes, die Illumination, die kirchliche Feier, der Umzug, die Speisen und Getränke. Es sollte 3 Tage und Nächte dauern. Von diesem Fest, sagten die Hendorfer, soll man noch 30 Jahre sprechen. Und das hätte man auch getan, wenn es nicht in der Zwischenzeit so viel anderen Gesprächsstoff gegeben hätte. Am Vorabend gab es kein Haus mehr in der Umgebung, das nicht im Schmuck von Blumen und Girlanden und Lichtern prangte. Tage Nacht hatte man die Pferde geputzt und gekämmt, die Festwägen zu ziehen hatten. Ihre Mähnen und Schweife waren kunstvoll geflochten und mit rot-weißen Seidenbändern durchwirkt. Auch in unserem Haus herrschte festliche Erregung. Alle Türen und Fenster standen auf, die warme Sommerluft strich herein, der Aufgang zur Küche draußen war weit geöffnet und unsere Wohnstube in ein ländliches Schlaraffenland verwandelt. Überall auf den schweren Holztischen, den Fenstersimsen der Kredenz, waren rustikale Esswaren verteilt. Dort stand ein ganzer Schinken frisch angeschnitten, hier ein kompletter Käse. Die Würste hingen an Stricken von den Deckbalken herab. Die Butterstritze waren groß und lang wie Brotlaibe und das mächtige runde Schwarzbrot lag auf flachen Holztellern. Unser Dodai verzapfte ohne Pause Bier aus einem Fass, das vor der Haustür im Hof stand. Sein roter Schnurrbart triefte vor Schaum, denn er fühlte sich verpflichtet, den Gästen vorzukosten. Ein Fässchen mit Lagreiner Kretzer, der, wenn er echt sein soll, einen fast hellbraunen Farbton haben muss, war in der Stube aufgebaut. Und für die, welche rasch eine Hilfe brauchten, war all das goldener slowenischer Schlivovitz in großen Glaskrügen bereit. 16 Gäste waren damals im Haus und es kamen immer noch mehr, denn in Salzburg war Festspielzeit und es wimmelte von Freunden und Bekannten. Ein Teil wohnte auch bei uns und wie sie alle Platz fanden, ist mir heute noch ein Rätsel. Die meisten Damen, besonders die Jüngeren und Hübschen, hatten sich in die ländliche Tracht gehüllt und je weiter sie herkamen, desto landes- und traditionsgerechter hatten sie sich bei Lanz in Salzburg eingekleidet. Unsere Gäste waren bunt zusammengewürfelt, hatten doch eine Art von geheimer Harmonie. Traumgefährten, wo seid ihr hin? Da war Schaljapin, der große russische Sänger, mit seiner Frau, ein paar Freunden, seinen entzückenden Töchtern, der brünetten Dasja, der weizenblonden Marina, ein ganzes russisches Dorf. Da war ein holländischer Privatgelehrter, der damals der Stadt Wien ein kostbares Musikarchiv eingerichtet hatte. Da war der Leiter eines oberbayerischen Bauerntheaters, der jüngst erst mit 90 Jahren verstorbene Schultes Bertel mit seinen Lederhosen und seinem Polichinell-Gesicht. Da war mein väterlicher Freund Friedrich von Erxleben, genannt Petrus, katholischer Prälat, der aus Deutschland herübergekommen war, um die Feldmesse zu lesen, mit seinem flammenden weißen Haar, seinen lodernden Augen und seinem von Erden- und Himmelsliebe strahlenden, schönen Gesicht. Und dann ein paar Damen und Herren von den Landhäusern der Salzburger Umgebung und ein paar Schriftsteller, Schauspieler und Künstler mit ihren Frauen oder Bräuten oder was sie so nannten. Aber die Hauptpersonen waren die Bauern und der Inhalt und Sinn des Festes war das Dorf. Was Bauern bei einem solchen Fest leisten können, ist kaum zu glauben und wir alle taten unser Möglichstes, um mit ihnen Schritt zu halten. aber nachdem wir erst gegen 3 ins Bett gekommen waren, standen nur wenige mit mir auf, als um 4 schon wieder die Blechmusik anrückte, um nach einer halben Maß Bier das Morgenständchen zu bringen. Um 6 begann der Aufmarsch der befreundeten Vereine. Aus 32 anderen Gemeinden Österreichs waren sie herbeigekommen, um die neue Hendorfer Fahne zu ehren, und es dröhnte und schmetterte, dass die Gäule stiegen. Vor dem Ehrenwagen, mit dem wir zur Feldmesse und zur feierlichen Weihung der Fahne gefahren wurden, waren 2 junge Hengste eingespannt, die schönsten im Dorf. Wir können von Glück sagen, dass wir wieder lebendig aus dem Wagen herausgekommen sind. Die Messe fand auf einer großen, baumumhegten Wiese unter freiem Himmel statt. Mein Freund Petrus sang den lateinischen Text mit seinem italienischen Akzent, den er sich bei den Jesuiten in Rom angewöhnt hatte. Meine Frau, von 2 mächtigen Bäuerinnen flankiert, die Bänder zur Fahne gestiftet hatten, ein bunt gesticktes für Hochzeiten, ein schwarzes für Leichenzüge, hatte einen Vers aufzusagen und mehr Lampenfieber als eine Schauspielerin, die zum ersten Mal die Jungfrau von Orléans spielen soll. Das Fest dauerte von Samstagabend bis tief in die Montagnacht. Es wurden einige 10.000 Liter Bier und Wein verzapft und es gab keinen Armen, der hungrig blieb. Die Musik spielte, wir wurden alle zusammen fotografiert und keiner verließ das Fest, oder wenn, dann nur, um unter den Bäumen draußen der Natur zu opfern oder ein Mädchen zu küssen. Getanzt wurde ohne Unterlass. Die Hofbäuerin, mit der ich den Ehrenwalzer zu überstehen hatte, wog 2,5 Zentner und schwitzte wie ein Gaul. Aber die schönen Frauen und Mädchen schwangen sich leicht herum, sie legten den Kopf schief beim Tanzen und schlossen die Augen halb. Am 3. Abend während einer Kaffeepause, die in unserem Hause stattfand, kam ein atemloser Bub als Bote vom Wirtshaus hergerannt und meldete, die Musik spielt nimmer, der Holzmeister, das war unser dörflicher Dirigent, ist vom Podium gefallen. Das bedeutete aber keinen tragischen Unglücksfall, sondern nur eine unvermeidliche Erschöpfungspause, denn der Holzmeister trank zu jedem Walzer ein Krügel und zu jedem Polka eine Maß. Alles wollte weiter tanzen und ich ließ der Musik sagen, dass es im Brunnen kaltes Wasser gäbe, für den Fall, dass sie das über dem Fest vergessen hätten, und in der Gasthofküche schwarzen Kaffee. Eine Stunde später war dann wieder ein Bote da, noch mehr außer Atem, und meldete strahlend, er steht wieder droben, sie spielen wieder. Da zogen wir alle wieder hinauf. Um Mitternacht aber fiel der Holzmeister nun endgültig steif wie ein Stock vom Podium und wurde unter feierlichen Gesängen von den Schützen nach Hause getragen. Auch zum Tanzen war alles zu müde oder zu voll. Die Lichter gingen aus. Es wurde plötzlich sehr still im Ort. Und der Vollmond schien hell über den Wiesen und schüttete Silber in die Wirbel der Bäche. Nur wir und unsere Gäste waren noch wach und munter, rechte Nachtvögel, und durch die ungewöhnliche Laune dieses Festes verzaubert und angeregt. Wir standen auf der breiten Dorfstraße vor dem geschlossenen Wirtshaus und versuchten, den taumelnden Theaterdirektor, der seinen Zimmerschlüssel verloren hatte, durchs Fenster zu heben, von dem er immer wieder herabfiel. Da hörten wir plötzlich ein sonderbares Getöne in der Nacht, ein Zirpen und Trillern, das mehr wie von Tieren klang, von unbekannten Grillen oder Vögeln. Und plötzlich kamen 2 Schatten heran auf der einsamen, hellen Landstraße, auf der jetzt nach Mitternacht kein Wagen mehr fuhr. Es waren 2 wandernde Musikanten. Der eine blies eine Art altertümlicher Klarinette, der andere hatte sich die Geige und das Kinn geklemmt. Sie hätten zu Eichendorfs oder Schuberts Zeiten nicht anders daherziehen können wie in dieser Nacht. In Frankenmarkt, 26 Kilometer entfernt, hatten sie erfahren, dass hier ein Fest im Gang sei, und da waren sie losgewandert zu Fuß, um etwas zu verdienen. Jetzt waren sie bitter enttäuscht, zu spät zu kommen. Uns aber kamen sie recht. Ich zeigte ihnen den Weg, sie schritten spielend voran, und ganz von selbst formierte sich ein Such, eine Art Polonaise von unseren Gästen. So wanderten wir mit Musik der Mühle zu nach Hause. Als wir über die dunkle Bachbrücke auf unseren Grund einrückten, setzten sich die Musikanten auf eine Bank vors Haus und stimmten unaufgefordert einen Walzer an. Weil aber die Wiese dalag wie aus glatt gescheuerten weißen Bohlen im Mondschein, fingen wir plötzlich alle auf der Wiese zu tanzen an. Der Tau nässte die Stiefel, das Gras kitzelte die Knöchel der Damen, aber wir tanzten auf der Wiese und spielten und sangen, bis der Frühnebel aufdampfte und der helle Morgen schien. Dann saßen wir verträumt und beseligt in den ersten Sonnenstrahlen beim Kaffee. Die Musikanten hatten ihr Lager unterm Dachboden im Heu bekommen. Dort schliefen sie lang und gut, bis am nächsten Mittag der Ortsgendarm sie aufweckte, um sie wegen nächtlicher Ruhestörung und Ausübung eines Gewerbes ohne Lizenz festzunehmen. Das tat er natürlich nur, weil sie von einem anderen Ort waren. Die armen Kerle kamen zu mir und sagten, sie müssten entweder 12 Schillinge Strafgeld zahlen, was ihr Ruin sei, oder für 3 Tage ins Gefängnis. Natürlich gab ich ihnen die 12 Schillinge. Der ältere von ihnen wiegte das Geld lange in der Hand, bedankte sich höflich. Dann steckte er es ein und sagte, wenn der Herr nichts dagegen hat, dann gehen wir doch lieber ins Gefängnis. Ich hörte sie noch spielen, als sie mit den Gendarmen davonzogen. Und so höre ich sie immer noch. Es klingt nach Heimweh und Freude, nach Jugend und Alter, nach all den Jahreszeiten der Erinnerung, nach Zeit und Ewigkeit, nach Österreich.
Der Junge, noch nicht 30. Horvath und Zuckmeier ziehen sich nach Österreich in die Nähe von Salzburg nach Hendorf zurück. Aber auch dort erreicht sie schließlich das Unheil mit dem sogenannten Anschluss Österreichs. Hören Sie wieder Karl Zuckmeier.
In jeder menschlichen Existenz ereignet sich früher oder später die Katastrophe der Austreibung oder Verstoßung, mit der in der biblischen Geschichte alle irdische Mühsal beginnt. Vielen Menschen tritt sie kaum ins Bewusstsein oder sie empfinden erst später, dass sie einmal bei einem äußerlich unbedeutenden Anlass, vielleicht einer Umschulung, einem Orts- oder Wohnungswechsel, einem familiären Zerfall, einem Bruch im Berufsgang, diese zwangsläufige Wiederholung, Nachspielung eines Urvorgangs durchgemacht haben. So zwangsläufig für die Gestalt des Menschen wie die Metamorphose für die vieler Tiere. In manchen Lebensläufen und Zeitläufen spielt sich die Austreibung in einer krassen, daseinsbedrohenden Härte ab, unter dem Zeichen der Ächtung, Verfolgung, Heimzerstörung. Wer Glück hat, erlebt das in einem Alter, in dem es noch nicht ihn selbst zerstört, sondern vorhandene Widerstands- und Verwandlungskräfte in ihm wachruft. Wer die Freundschaft liebt, erfährt in solchen Zeiten ihre besondere Gnade. Sie erweist sich stärker als jeder Hass und selbst als der große Widersacher, der Tod. Als wir Hendorf verlassen mussten, glaubten wir, alles verloren zu haben, was uns lieb und teuer war und was das Leben lebenswert machte. Denn es bedeutete gleichzeitig den Verlust aller empfangenen und erworbenen Zusammenhänge, der natürlichen Zugehörigkeit, wie sie Abstammung, Erziehung, Tradition, Arbeitsgemeinschaft, auch Stil und Gewohnheit des täglichen Lebens in uns gegründet hat. Mehr noch den Verlust der Sprache, für den Schreibenden das Element und Material seiner gesamten Tätigkeit, also auch ihres Ertrags, und für jeden Menschen die eigentliche Substanz, Quelle und Wurzel aller Erkenntnis, Erfahrung, Kommunikation, des Humanen schlechthin. Aber wir wussten noch nicht, dass man in Wahrheit nichts verlieren kann, was man je wesentlich erfasst und besessen hat, weder Glück noch Schmerz. Ich saß einmal mit meinem Freund Hans Schiebelhut und meiner Mutter, damals eine rüstige 60erin, die uns auf unseren Wanderungen oft begleitete, an einem meiner Lieblingsplätze, dem Rand einer einsamen Waldwiese auf dem Hendorfer Hausberg Zifanken. Man erreichte ihn über lange Feldwege von Hof zu Hof und schließlich auf einem steilen, verwilderten Pfad durch den dichten Mischwald. Diese Gipfelwiese gab den gesamten Blick auf die Bergketten von Osten über Süden bis weit nach Westen frei. Nur das Flachland im Norden war durch die Baumwipfel verdeckt. Man sah an klaren Tagen den Staufen Watzmann und Untersberg, auch den Geisberg bei Salzburg, dann das Tennengebirge, das steinerne Meer, die Kuppen des Dachsteins, über den Talgau weg die spitze Nase des Schafbergs und Wolfgangsees und hinter dem Mondsee, der von dort wirklich wie ein opalisierender Halbmond wirkte, die Abhänge der Drachen- und Herzogenwand. Aber im Gegensatz zu diesen bekannten Landmarken und Ausflugsorten kam dorthin auf den Zifanken kein Mensch, es sei denn ein Holzknecht im Winter oder ein Jäger im Herbst. Plötzlich, während wir still da saßen und über die Gräser hinschauten, trabte ein schöner roter Fuchs auf uns zu. Er lief mit dem Wind und bemerkte uns erst im letzten Moment, so dass er vor Schreck hochsprang und in langen Sätzen dem Gebüsch zueilte. Solche Begegnungen mit scheuen, selten frei anzutreffenden Tieren, sei es in Europa mit einem Fisch oder Marder oder Dachs, sei es in Vermont drüben mit einer Wildkatze oder gar mit einem Bären, lösten immer ein spontanes Entzücken in mir aus, als hätte ich etwas von den Geheimnissen der Schöpfung erblickt. Gleichzeitig ergriff mich damals eine merkwürdige, mir selbst unerklärliche Emotion, obwohl ich nicht wusste oder glaubte, dass dies einer unserer letzten Gänge in der mir ganz vertraut gewordenen, heimatlich zugehörigen Landschaft war. Da sagte der Dichter Schiebelhut, als hätte er gespürt, was unbewusst in mir vorging: Diesen Fuchs und diesen Waldrand, die wirst du immer haben, wo du auch hingehst. Die gehören dir, das kann uns keiner wegnehmen. Das innere Bild bleibt bestehen. Einmal ein Jahr vor dem Ende Österreichs erschien bei Reinhard zu einer noch vorabendlichen Stunde ein reizender Herr in der Salzburger Landestracht, der sich als Baron Trapp einführte mit seiner Frau, einem Orgenpfeifenarsenal von Kindern und einem dirigierenden Hauskaplan. Was und wie da gesungen wurde, weiß heute die Welt. Damals vor der Austreibung war das noch ein rein innersalzburgisches Privatereignis, wie so vieles, wie so viel Ungewöhnliches und Inspiriertes in dieser Zeit. War die Saison vorüber, die eleganten Autos mit den ausländischen Nummern und das verwirrende Sprachengemisch von der Staatsbrücke verschwunden, dann kamen auch die Standnister und Bodenbrüter, die einheimischen Salzburger, wieder hervor, die man vor lauter Persönlichkeiten gar nicht mehr gesehen hatte, bevölkerten die Märkte, Gassen und Wirtshäuser und unterhielten sich in ihrer eigenen Melodie. Diese Zeit war eigentlich die schönste in der Kleinstadt und auf dem Land. Im Frühling fauchten und knurrten die Spielhähne im Seekirchner Moos. Im Herbst war Rebhuhn- und Fasanenjagd. Im Winter konnte man auf Skiern ohne Seilbahn, Lift und Pistengewimmel durch ungespurten Schnee gleiten. Und fast an jedem Tag ging die Arbeit weiter. Denn die langen Nächte und die geselligen Tage, von denen ich erzählen kann, wurden ja nur die Ausnahmen. Man lebte. Man dankte Gott, dass man lebte und dass es das Leben gab und die Kunst. War dies unser goldenes Zeitalter? War es besonnte Vergangenheit? Ich glaube, so etwas gibt es gar nicht. Man kann zwar einen Augenblick im Paradiese leben, aber niemals aus einer Zeit heraus. Alle Vorboten des kommenden Unheils gingen in dieser Gnadenfrist schon um. Alle Problematik und alle Konflikte einer nahen Auflösung, Umschichtung, Weltwandlung waren in uns schon wirksam. Und vielleicht blieben uns nur deshalb diese Jahre so traumhaft lebendig. Als Max Reinhardt am 9. September 1933 seinen 60. Geburtstag feierte, er beging den Tag sehr still mit seiner Gattin Helene Thiemich in den Bergen, hatte er schon sein deutsches Theater in Berlin verloren und wurde dort von der gleichgeschalteten Presse als der Jude Goldmann verhöhnt. Die großen Dirigenten wie Bruno Walter, Otto Klemperer, auch der Feuerkopf Toscanini, der nach einem skandalösen Vorfall sogar seiner Heimat, das faschistische Italien, mied, konnten oder wollten nicht mehr nach Deutschland. Und doch ging das Salzburger Zauberspiel noch weiter, ein halbes Jahrzehnt. Ich hörte Reinhard einmal zu später Stunde fast genussvoll sagen: Das Schönste an diesen Festspielsommern ist es, dass jeder der Letzte sein kann. Und er fügte nach einer Pause hinzu: Man spürt den Geschmack der Vergänglichkeit auf der Zunge. Spät im Herbst des Jahres 1937 wurde bei Eleonora von Mendelssohn und ihrem Gatten Jesenski auf Schloss Kammer ein stiller Abend für eine kleinere Gesellschaft veranstaltet, bei der der wundervolle Geiger Arnold Rosé mit seinem Wiener Streichquartett musizierte. Zum Abschluss spielten sie aus dem Kaiserquartett von Haydn jenen Satz, der die Melodie der österreichischen Kaiserhymne schuf, welche dann auch die des Deutschlandliedes wurde. Die Wiener Künstler spielten das so, wie es von Haydn gemeint war, als eine schlichte, fromme Melodie, fast ein Gebet. Die meisten Zuhörern traten die Tränen in die Augen. Und ein halbes Jahr später waren die meisten, von denen hier die Rede war, in alle Winde zerstreut. Die Atmosphäre in Wien war sehr merkwürdig in den Vorfrühlingstagen des Jahres 1938. Äußerlich hatte sie etwas von einem Fastnachtstreiben. Denn die Leitung der Nazi-Partei hatte von Deutschland aus einen unerhört raffinierten Befehl erhalten: Kinder auf die Straße, Erwachsene bleiben daheim. So füllten sich in den letzten Tagen des damaligen Österreich, in denen schon die deutschen Einmarschtruppen an der Grenze zusammengezogen wurden, die Straßen Wiens mit immer größeren Scharen von Jugendlichen aller Altersstufen, die Hakenkreuzfähnchen trugen, Heil Hitler riefen und in dichten Gruppen und Verbänden die Hauptverkehrsadern der Stadt blockierten. Die Polizei war hilflos, ein für die Polizei in solchen Situationen vermutlich willkommener Zustand. Sie stand mit scharfer Waffe und durfte sie nicht gebrauchen. Man konnte ja die neue Sozialversöhnung, wie sie die Regierung proklamiert hatte, nicht damit beginnen, dass man auf Kinder schoss. Und man wusste sehr wohl, ein toter Zwölfjähriger auf einer Wiener Straße wäre der willkommene Anlass für Berlin, um Ordnung zu schaffen, wie man heute noch sagt, wenn eine Großmacht ein schwächeres Land verschlucken möchte. Ganz friedlich ging es auch unter den Kindern nicht zu. Dein Vater war gestern noch ein Schuschnigg, meiner war immer ein Hitler. Abos, na ja, war deiner noch ein rotzerter Starhenberg. Und dem sind aber damals bei die Roten. Schon rollten sich ein paar mitsamt ihren Fähnchen im Rindstein, ein würdiges Spiegelbild ihrer Eltern und Erzieher. Sonst geschah nichts, die Kinder zogen herum und schrien, die Erwachsenen standen schweigend da, teils bedrückt, teils belustigt, teils erbittert, teils in hämischer Erwartung. Eine ähnliche Zerfallserscheinung, in Wahrheit ein geplanter Trick der Umstürzler, war das maßlose Anschwellen der Bettlerscharen, die in kleinerem Ausmaß schon vorher in der Hauptstadt ein Problem waren. Jetzt bekamen sie, wie man später erfuhr, von der illegalen Partei ein Tagesgeld, wenn sie in möglichst jammervollem und zerlumptem Zustand besonders die noble, von Ausländern bevorzugte Innenstadt, den ersten Bezirk zwischen Ring, Kärntnerstraße, Stephansplatz, Graben, Kohlmarkt, massenweise bevölkerten und die Passanten beunruhigten. Offenbar hatten die Nazis etwas aus der Drei-Groschen-Oper gelernt. Dabei gab es wohl immer noch eine gewisse Mehrheit in der Stadt, die an den Wahlsieg Schuschnigs und damit eine Sicherung gegen Hitler glaubte. Man rechnete mit Mussolini, der schon einmal im Jahr 1934 Österreich gerettet hatte, jetzt aber bereits ein Gefangener der aufschwellenden deutschen Militärmacht war. Frankreich hatte nach einer Krise der Front Populaire damals keine Regierung. England hatte eine, die aber Hitler gegenüber das übte, was man als staatsmännische Klugheit bezeichnet. Darüber gaben wir uns keine Rechenschaft. Auch wir gehörten zu den Gutgläubigen. Ja, wir hielten es für unsere Pflicht, in diesem Augenblick weder zu zweifeln noch davonzurennen. Und ich war darin so weit gegangen, dass ich alles Geld, das ich für Filmszenarios in England verdiente, auf die österreichische Nationalbank hatte überweisen lassen. Denn, so sagte ich mir, wenn man den Bestand eines wirtschaftlich kämpfenden Staates wünscht und für sich selbst darauf hofft, kann man ihm sein Geld nicht durch Sicherung im Ausland entziehen. Jeder gewiegte Dialektiker würde mich auslachen, und doch hätte er Unrecht. Ich erzähle auch diese Geschichten nicht als Warnung oder Lehre. Noch nie haben Menschen etwas aus den Erfahrungen anderer gelernt, schon gar nicht aus denen früherer Generationen. Ich erzähle sie nur, um im Niederschlag oder in der Spiegelung etwas darzustellen, das man nicht festhalten kann, da es fließt und flieht, Leben. Etwa 3 Wochen vor dem Ende hatte mir die Regierung Schuschnigg die österreichische Bürgerschaft verliehen und wir feierten diesen Anlass noch in dem schönen Haus Maler Werfel auf der Hohen Warte, in dem damals die Spitzen des Staates verkehrten. Es waren unter diesen einige Persönlichkeiten von besonderem Rang, wie die Minister Pernter und von Hammerstein-Eckwort, vor allem unser lieber Freund Guido Cernatto, ein in die Politik verschlagener Lyriker, der dann viel zu früh in New York, man kann hier fast sagen, an gebrochenem Herzen gestorben ist. Den mit der Einbürgerung verbundenen neuen Pass allerdings hätte ich erst später erheben können, denn er lag auf dem Polizeipräsidium in Salzburg, wo ich zuständig war, und ich hatte mit der Vorbereitung einer Theaterpremiere in Wien zu tun. Das war vermutlich, wie spätere Ereignisse zeigen werden, mein Glück. Übrigens lag dieser Pass nach dem Krieg in dem Zusammenbruch immer noch auf dem Salzburger Polizeipräsidium mit dem von der Gestapo angehefteten Vermerk, bei Erhebung sofort zu verhaften. Diese Herren waren offenbar so naiv zu glauben, dass ich es auch nach dem Anschluss noch für ratsam gehalten hätte, österreichischer Bürger zu werden, was es de facto gar nicht mehr gab. In diesen Tagen begegnete ich gegen Mittag auf der Kärntner Straße unserem Freund Egon Friedell, dem Kulturphilosophen, der nebenbei auch Schauspieler war. Und zwar bestand darin, obwohl er es selbst ironisierte und sich übers Theater lustig machte, sein besonderer Ehrgeiz wohl auch ein Teil seines Lebensunterhalts. Denn seine Kulturgeschichte der Neuzeit, ein heute wieder viel beachtetes Werk, brachte ihm zu seinen Lebzeiten vermutlich mehr Bewunderung als Tantiemen. Er lebte in seiner Wiener Wohnung allein mit einer Haushälterin und einem kleinen Hund unbestimmbarer Rasse, von ihm mit Herr Schnack und immer per Sie angeredet, der darauf dressiert war, Zeitungen mit törichten Artikeln oder gar ärgerlichen Kritiken in kleine Fetzen zu zerreißen. Für seinen originellen, charmant boshaften, aber niemals billigen Witz wurde er ebenso geschätzt und bewundert wie für seinen universalen Geist. Es gab auch damals schon wenige Personen, heute sind es noch weniger, die auf umfassende Bildung Anspruch erheben durften. Egon gehörte zu diesen und er verbarg es, da ihm alles Professorale zuwider war, hinter einem souveränen Humor. Die Grotesken, die er zum Teil gemeinsam mit Alfred Polgar verfasste, ich nenne nur den bekannten Goethe im Examen, aber auch die von beiden gelegentlich herausgegebenen Wiener Faschingszeitungen, wurden wohl noch kaum von einem heutigen Satiriker oder Kabarettisten übertroffen, besonders in der Leichtigkeit und Eleganz des Ausdrucks. Er war ein dicker, breitschultriger Mann mit einem mächtigen Kopf. Stirn und Nase gingen ineinander über, wie auf Cäsaren- oder Feldherrnporträts antiker Münzen. Seine Lippen über dem starken Kinn wirkten weich, wenn auch sarkastisch, und um Augen und Mund lag immer ein Zug von Verspieltheit. Er selbst glaubte auszusehen wie Ludwig der 15., den er auch gern imitierte, aber für mein Gefühl glich er mehr einem der Enzyklopädisten. Ich kannte ihn seit meiner ersten Zeit im Berliner Deutschen Theater und mit meiner Frau verband ihn von ihren Jugendjahren im Hause Schwarzwald her eine besondere Art von Freundschaft. Kaum trafen sie irgendwo zusammen, so begannen sie Stücke aufzuführen, nämlich irgendeinen komisch-trivialen Anlass, das Zu-Späte-Kommen eines Gastes oder das Anbrennen einer Suppe, im Stil und in der Sprache eines allbekannten oder auch eines für unser Gefühl abgeschmackten Dramatikers abzuhandeln. Und sie verständigten sich darüber nur mit einem Stichwort, heute Grillparzer oder Ibsen oder Schönherr oder Sudermann oder Strindberg oder einen Pariser Boulevardkomödienschreiber. Sie spielten auch im Moment ausgedachte Szenen, Situationen, einen Ehekrach, eine Kindesverstoßung oder dergleichen auf dieselbe Art. Diese Improvisationen, an denen ich mich manchmal als Charge zu beteiligen versuchte, waren ebenso amüsant wie anspruchsvoll. Wen er mochte, konnte sich mit ihm aufs Köstlichste unterhalten. Wen er nicht mochte, hatte es schwer mit ihm, denn er konnte irgendeiner Dummheit oder Plattitüde wegen aggressiv und zornig werden, manchmal sogar unleidlich, wenn er gesoffen hatte. Denn er soff. Das Wort Trinken wäre dafür eine Verharmlosung. Es wäre auch eine unerlaubte Distanzlosigkeit, das irgendwie humorvoll oder psychologisch erklären zu wollen. Er tat es und es ging nur ihn selbst an. Von Zeit zu Zeit schüttete er unwahrscheinliche Mengen eines möglichst starken Getränkes in sich hinein, ohne Rücksicht auf seine oft angegriffene Gesundheit. Welches war ihm egal, am liebsten hochprozentigen Schnaps. Und das führte manchmal zu einer luziden Helligkeit und Wachheit seines Bewusstseins, manchmal zu totaler Betäubung. An diesem Tag im frühen März 1938 hielt Egon Friedell mich auf der Straße an. Er hatte gehört, dass im Theater in der Josefstadt von mir ein neues Stück, der Bellmann, uraufgeführt werden sollte und interessierte sich für eine Rolle darin. Ich wurde daheim zum Mittagessen erwartet und wollte ihn mitnehmen, aber vergebens, denn er gehörte zu jenen Trinkern, die nicht mehr essen. Er lockte mich in die nahegelegene und von Künstlern vielbesuchte Reisbar am Neuen Markt, nur für einen Schluck, wie er sagte. Nach 2 Stunden und entsprechend vielen Schlucken rief ich zu Hause an, um zu sagen, dass ich zu dem längst wieder abgetragenen Mittagsmahl etwas später käme. Man hatte mich schon lange nicht mehr erwartet und so blieb ich dann mit Egon sitzen. An diesem Nachmittag ergab sich aus einer zunächst heiter und witzig angelaufenen Unterhaltung ein für mich unvergesslich erschütterndes Gespräch. Was tust du? Fragte er mich plötzlich mitten aus einer Paraphrase über Reinhards Theater heraus. Was tust du, wenn die Nazis kommen? Ach, die kommen nicht. Und wenn sie doch kommen? Dann, sagte ich, da wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als über die Grenze zu gehen. Er schüttelte den Kopf. Ich gehe nicht, sagte er, störrisch und verzagt zugleich. Was soll ich in einem anderen Land? Da bin ich doch nur ein Schnorrer und eine lächerliche Figur. Und dann beugte er sich wie in einer Art von Beichtbedürfnis nahe zu mir und vertraute mir unter dem Siegel einer Verschwiegenheit, die heute Sinn und Gültigkeit verloren hat, etwas an, was er wohl sonst allein mit sich herumtrug. Man hatte ihm, dem Juden, dessen Werke aber in Deutschland als antimaterialistisch, also auch antimarxistisch aufgefasst wurden und daher nicht verboten waren, von dort aus für den Fall der kommenden Gleichschaltung eine Sonderbehandlung angeboten und zugesagt. Er hatte drüben hohe Gönner und Verehrer, die bei den führenden Gewalthabern gehört wurden. Ich könnte, sagte er mehrere Male, ich könnte zurückgezogen und unbehelligt leben und arbeiten, hat man mich wissen lassen. Allerdings nicht mehr in Wien. Aber ob ich das kann, auch das wiederholte er einige Male, ob ich das kann, das weiß ich nicht. Ein unbeschreiblicher Zug von stoischer Tragik war dabei in seinem Gesicht. Dann bat er mich, das zu vergessen, bestellte neuen Schnaps und wechselte das Thema. Am späteren Nachmittag stieß meine Frau zu uns und gegen Abend Alma Werfel mit Anna, ihrer Tochter, von Gustav Mahler, einer begabten Bildhauerin. Wir saßen bis spät in die Nacht. Als wir gingen, betrug die Rechnung für ihn und mich, ich habe sie aufbewahrt, 38 Glas Baratz, ein ungarischer Schnaps, und 26 kleine Pilsner. Aber ein lustiger Abend, wie Alma Mahler in ihrem Buch sich erinnern zu dürfen glaubte, war das nicht gewesen. 10 Tage nach der Besetzung Österreichs, wir erfuhren es erst in der Schweiz, sprang er aus dem Fenster seiner Wohnung, als 2 SA-Leute, die gar nicht zu ihm gewollt hatten, das Haus betraten und starb auf dem Straßenpflaster. Am Vormittag des 11. März erlebte ich etwas, das nichts mit der Politik zu tun hatte, desto mehr mit der Fantasie und in der Erinnerung tragikomisch wirkt. Es war die erste Arrangierprobe meines neuen Stückes, das mit Wiens besten Schauspielern Paula Wesseli, Attila Hörbiger, Anton Etthofer unter der Regie von Ernst Lothar in Szene gehen sollte. Und so geschah es am Morgen des Katastrophentags, dass im Dämmer eines schwach beleuchteten Bühnenhauses eine Handvoll Menschen die Welt draußen, die Lage, die Gefahr, die Krise, von der unser aller Schicksal abhing, völlig vergaß und für ein paar Stunden ganz und gar jedem unwiderstehlichen Zauber erlag, den das Theater ausübt, das über Striche, Stellungen, Änderungen diskutiert und gekämpft wurde, als gäbe es nichts Wichtigeres, nichts Bedeutsameres auf der Welt. Als wir am Nachmittag das Theater verließen und aus seinem künstlichen Licht unter den grellen, immer noch strahlenden, immer noch von Papier durchwirbelten Frühlingshimmel traten, war alles vorbei. 2 Stunden später, als die Sonne sank, sprach Schuschnigg seine letzte Botschaft ins Radio: Ich weiche der Gewalt, Gott schütze Österreich. Er stand, wie man später erfuhr, bereits zwischen 2 mit der Hakenkreuzbinde gezierten Wachleuten seiner eigenen Leibgarde, die ihn dann in Haft nahmen. An diesem Abend brach die Hölle los. Die Unterwelt hatte ihre Pforten aufgetan und ihre niedersten, scheußlichsten, unreinsten Geister losgelassen. Die Stadt verwandelte sich in ein Albtraumgemälde des Hieronymus Bosch. Lemuren und Halbdämonen schienen aus Schmutzeiern gekrochen und aus versumpften Erdlöchern gestiegen. Die Luft war von einem unablässig gellenden, wüsten, hysterischen Gekreische erfüllt, aus Männer- und Weiberkehlen, das Tage und Nächte lang weiter schrillte. Und alle Menschen verloren ihr Gesicht, glichen verzerrten Fratzen. Die einen in Angst, die anderen in Lüge, die anderen in wildem, hasserfülltem Triumph. Ich hatte in meinem Leben einiges an menschlicher Entfesselung, Entsetzen oder Panik gesehen. Ich habe im Ersten Weltkrieg 1 Dutzend Schlachten mitgemacht, das Trommelfeuer, den Gastod, die Sturmangriffe. Ich hatte die Unruhen der Nachkriegszeit miterlebt, die Niederschlagung von Aufständen, Straßenkämpfe, Saalschlachten. Ich war beim Münchner Hitlerputsch von 1923 mitten unter den Leuten auf der Straße. Ich erlebte die erste Zeit der Nazi-Herrschaft in Berlin, Nichts davon war mit diesen Tagen in Wien zu vergleichen. Was hier entfesselt wurde, hat er mit der Machtergreifung in Deutschland, die nach außen hin scheinbar legal vor sich ging und von einem Teil der Bevölkerung mit Befremden, mit Skepsis oder mit einem ahnungslosen nationalen Idealismus aufgenommen wurde, nichts mehr zu tun. Was hier entfesselt wurde, war der Aufstand des Neids, der Missgunst, der Verbitterung, der blinden, böswilligen Rachsucht. Und alle anderen Stimmen waren zum Schweigen verurteilt. Revolution wird wohl immer grauenvoll sein. Doch macht das Grauen ertragen, verstanden, überwunden werden, wenn es aus einer echten Not geboren wurde, wenn es Überzeugung und Geist war, vom Geiste kam, was die Materie zum Aufruhr trieb. Hier war nichts losgelassen als die dumpfe Masse, die blinde Zerstörungswut, und der Hass richtete sich gegen alles durch Natur oder Geist Veredelte. Es war ein Hexensabbat des Pöbels und ein Begräbnis aller menschlichen Würde. Merkwürdigerweise, ich kann das heute noch schwer erklären, aber der Wahrheit gemäß, ohne Gedächtnisfälschung bezeugen, empfand ich in diesen Stunden und Tagen keine Angst, sondern nichts als Zorn, Abscheu, Verzweiflung und eine völlige Gleichgültigkeit gegenüber dem eigenen Leben. Und ich hatte die Angst des Einzelnen vor einer Mehrheit Andersgesinnter, vor der fanatisierten Masse, bei früheren Gelegenheiten wohl kennengelernt. Bei einer Nazi-Wahlversammlung im Berliner Sportpalast 1932, bei der ich erkannt und beschimpft wurde und mit ein paar Freunden nur mit knapper Not der Verfolgung entkam. Mehr noch, als ich von Hendorf aus schon während der Hitlerherrschaft zu einer Wahl über die Grenze nach Freilassing fuhr, um gegen Hitler zu stimmen. Völlig sinnlos, denn die ganze Wahl war eine Farce. Ich war damals nicht bedroht, sondern in einer Gruppe von Auslandsdeutschen, unbehelligt und anonym. Aber als ich allein in der Wahlzelle stand und auf meinem Zettel das Ja auskreuzte und das Nein unterstrich, lief mir der kalte Angstschweiß herunter. Mir war, als ob ich von einem unsichtbaren Auge beobachtet sei und jeder mir draußen ansehen müsse, was ich getan hatte, obwohl Orwells 1984 damals noch lange nicht geschrieben war. Jetzt war ich von einer Kälte erfüllt, die die natürliche Empfindung der Furcht völlig auslöschte. Etwas in mir, das sonst zum menschlichen Wesen gehört, war erstarrt oder erstorben. Ich habe einen solchen Zustand von unbeteiligter Fremdheit und Verachtung niemals vorher oder nachher erlebt. Anders erging es meinem Freund Dr. Franz Horch, Dramaturg bei Reinhardt und Lektor des Schollnhey Verlags, der an diesem Abend mit mir im Taxi durch die Stadt fuhr, da wir uns mit einigen Schicksalsgenossen in einer neutralen Wohnung verabredet hatten, um die Lage zu besprechen. Er war ein nervenschwacher Mensch, zitterte am ganzen Leib und musste dauernd die Tränen unterdrücken. Und war es in jener Stunde kein Vergnügen, mit einem Taxi durch Wien zu fahren. Die Straßen waren derart von brüllenden und tobenden Menschen überfüllt, dass man kaum weiterkam und an manchen Plätzen, zum Beispiel der berühmten Sirk-Ecke bei der Oper, einfach in der Menge stecken blieb. Dann drängten sich wüste Kerle, typische Schlägergestalten, an die Fenster des Mietwagens und starrten bösartig hinein. Sie witterten in jedem Taxi bereits einen Flüchtling oder einen Aussauger. Im Taxi fahren, das sind polnische Juden. Hol's raus, schlag's zusammen. Ich drehte, während meinem Freund vor Angst fast übel wurde, die Glasscheibe herunter und stieß meinen Arm mit erhobener Hand ruckartig heraus, den Kerlen fast ins Gesicht. Dazu brüllte ich etwas, das wie Heidler klang, und zwar mit scharfem, reichsdeutschem Akzent, wie ein Oberfeldwebel vor der Truppe. Ich hatte bereits herausgespürt, dass das die einzige wirksame Methode war. So kamen wir schließlich zu jener Wohnung. Dort saß schon ein Häuflein beisammen, fast alle seit einer Stunde verlorene Existenzen. Und wie oft habe ich noch in der Emigration dieses Zusammenhocken der vom bösen Wind Verschlagenen erlebt, wie schiffbrüchig auf einem Wrack oder einer Klippe. Ödin von Horvath war dabei, Franz Theodor Jokor, unser Freund Albrecht Josef, auch Alexander Lerner Tolenia, der, ohne selbst direkt bedroht zu sein, sich uns zugehörig fühlte. Sehr bald gewann eine Art von Galgenhumor die Oberhand. Es ging zwar ums Leben oder um die Frage, wie man es retten könnte, aber diese letzte Gemeinsamkeit ließ uns mit einigem Witz und Anstand darüber wegschonklieren. Ich selbst war noch ungewiss, was ich tun sollte. Als wir uns trennten, hatten wir alle das Gefühl, für immer. Und doch haben sich fast alle der hier Erwähnten später wiedergesehen.